Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir mit einer Frau, die vieles verbindet, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zusammengehört. Kirchlich-soziale Verantwortung, Business-Kompetenz, Spiritualität und vor allem ganz viel Leidenschaft für Menschen. Anna Elisa Riedl ist Geschäftsführerin der Caritas-Konferenzen Deutschlands im Diözesenverband Rottenburg-Stuttgart. Puh, sie war in der Wirtschaft, hat einen Coworking-Space für Frauen mit aufgebaut, gibt Yoga- und Stimmseminare und hat internationale Freiwilligenarbeit in Asien gemacht. Seit 2020 bringt sie all diese Erfahrungen in die kirchlich-soziale Arbeit mit ein. Mit viel Innovationsgeist, aber auch mit einem klaren Wertekompass. Wir sprechen mit ihr über Ehrenamt, Führung im Sozialraum, über Hoffnung in Krisenzeiten und über die Frage, wie hält man Herz, Haltung und Organisation im Gleichgewicht? Ich sage hallo und herzlich willkommen Anna Elisa Riedl. Hi.
Hi, hallo.
Ja, schön, dass du heute Zeit für mich hast und bei der Recherche bin ich auf deinen Lebenslauf gekommen und ich habe da Vertrieb, ich habe da Yoga, Empowerment und Ehrenamt. Das ist ganz schön viel für eine Person. Magst du uns da mal so ein bisschen durchführen, was du alles so gemacht hast?
Oh, okay.
Ja. Kurz zusammengefasst.
Kurz zusammengefasst hast du es ja eigentlich schon echt super gut. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen so ein Tausendsasser. Ich habe super viele Interessen. Ich kann alles ganz gut, aber nichts so richtig gut, aber doch schon recht gut. Ja. Und deswegen, mir wird schnell langweilig. Ich gucke immer wieder mal nach was Neuem mich um und lebe da irgendwie so meine Leidenschaften aus. Mhm. Und
Ja, Wahnsinn. Gab es für dich da so einen Wendepunkt oder einen Aha-Moment, der dich so aus der Wirtschaft so ein bisschen rausgezogen hat in die soziale Arbeit? Oder war das auch so ein Ding, ach, mir ist langweilig, ich mache jetzt was anderes?
Nee, das war schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Also ich bin nach meinem Soziologiestudium eher so, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt damit anfangen soll, in der freien Wirtschaft gelandet. Mhm. Und habe dann immer gesagt, ja gut, jetzt mache ich das mal 2-3 Jahre und dann suche ich irgendwie nach was mir so richtig natürlich irgendwie das Herz höher schlagen lässt. Ja. Und wie es dann so ist, ja, man kommt dann irgendwie doch nicht so schnell raus, weil man hat ja auch nette Kollegen und der Job macht ja an sich trotzdem irgendwie auch Spaß. Und dann war es tatsächlich ein Moment, dass ich nach knapp 4 Jahren mich auf eine Teamleiterinnenstelle beworben hatte und die dann aber nicht bekommen hatte, sondern ein Kollege, den ich für absolut unfähig hielt. Oh. Und das war aber mein Glück im Endeffekt, weil ich dann da gesagt habe, nee, also es ist jetzt wirklich das Zeichen für mich, dass es jetzt hier reicht und ich gehen muss. Und ich war aber da dann auch noch nicht so arg viel schlauer, wo es jetzt eigentlich wirklich hingehen soll. Und weil ich eine sehr große Leidenschaft für Südostasien habe und generell andere Kulturen entdecken und surfen, bin ich dann erstmal für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen.
Genau. Ja. Da bist du dann nach Asien gegangen. Das habe ich auch in deinem Lebenslauf gesehen. Was hast du da gemacht? Was hast du da so erlebt?
Ich habe mich für 3 Länder entschieden tatsächlich. Mhm. Ich war in Indonesien, genauer gesagt auf Lombok, das ist die kleine Insel neben Bali, und hatte da ein cooles Projekt gefunden, wo Freiwillige sich an der Highschool dort oder auch im Kindergarten engagieren, um den Menschen dort so ein bisschen mehr Englisch und Deutsch beizubringen, weil tatsächlich auch dort Deutsch gelernt wird, verrückterweise. Okay. Und genau, das war dann mein Einstieg auf Lombok, dass ich dann tagsüber an der Highschool Englisch- und Deutschunterricht gegeben habe. Und nachmittags surfen war. Genau, das war dann so mein Alltag.
Das ist super. Ja. Und jetzt natürlich jetzt eine Fangfrage, wie läuft das Surfen so hierzulande? Bist du da noch drin im Surf-Game?
Ja, nee, also auf diese Welle auf der Isar habe ich es nie geschafft. Okay. Das war mir dann doch irgendwie zu wild. Und die Neckarwelle hier in Stuttgart, die lässt noch auf sich warten. Ja. Von daher, es wurde mal hier in Stuttgart auch so eine Plastikwelle, irgendwie so eine aufblasbare Welle aufgestellt. Da surfe ich dann schon auch, wenn es sowas gibt. Aber ja, es ist
Ja, gut, okay.
Nicht so leicht hier mitten in Europa. Ja.
Und jetzt so in der Zeit, wo du in Asien warst, so den Vergleich zu Deutschland, was ist da so der Unterschied, so der Mentalitätsunterschied? Außer den Temperaturen natürlich.
Alles. Also man wird sich schon sehr stark seiner Privilegien bewusst. Mhm. Wenn man die Menschen dort sieht, die einfach in ganz anderen Verhältnissen leben. Teilweise wollten die Leute mich auch gar nicht zu sich nach Hause einladen, weil sie sich geschämt haben, wo sie eigentlich leben. Weil sie halt wirklich dann in einer Hütte mit der ganzen Familie. Eine Toilette gibt es eigentlich nicht, sondern ist eher irgendwie so ein Loch im Boden oder so. Und die Küche ist da natürlich auch mit drin. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Und was man hier so als selbstverständlich wahrnimmt, dass jeder irgendwie eine Wohnung hat, ein Auto, Internetzugang. Mhm. Wobei Internet ist eigentlich immer ziemlich gut in Indonesien.
Komisch, ne?
genau, ja. Aber das ist da halt nicht so. Ja. Und da muss man schon erstmal gucken, ja, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt komme ich hier rein und will den Leuten erklären, wie die Welt funktioniert. Nee, das ist halt dann
okay.
Nicht. Nee.
Okay. Ist das auch so? Ich meine, klar, du hast dein Wissen da weitergegeben, aber das ist auch deine Sicht so auf dein Leben hier so ein bisschen verändert hast. Du hast ja gerade gesagt, Privilegien, die einem vielleicht vorher nicht so richtig bewusst waren. War das dann nochmal so ein Verschärfer dafür, als du dann zurückgekommen bist?
Ja, also es gibt ja so einen Reverse Culture Shock. Also der ist bei mir definitiv total eingeschlagen, als ich dann 6 Monate später wieder zurück war. Ich habe erstmal mich total lost gefühlt. Also ich wusste gar nicht so richtig, so wie ich irgendwie meinen Platz in der Gesellschaft wieder finden kann. Ich wollte dann eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück nach Lombok. Okay. Und da war dann aber auch ein großes Erdbeben dann damals zu der Zeit, sodass die Freunde dort gesagt haben, ey Anna, das macht gerade nicht so viel Sinn, schick uns lieber ein bisschen Geld, dann können wir wieder aufbauen und dann können wir weitergucken. Und dadurch war ich wirklich echt so ein bisschen verloren in Deutschland wieder, als ich angekommen bin und musste da erstmal meinen Platz wieder suchen. Und ich glaube, das hat dann auch irgendwie so dazu geführt, dass jetzt irgendwie der Wunsch, einen Job mit Sinn zu finden, dann größer geworden ist.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Dann lass uns doch mal zu den Caritas-Konferenzen kommen. Für die, die das nicht kennen, Caritas ist ein Begriff, also für die meisten, glaube ich. Aber was machen die Caritas-Konferenzen? Weil du hast im Vorgespräch Wert drauf gelegt, dass das auch so genannt wird.
Ja, es ist ein ziemlich komplizierter Name. Ja. Und wie es schon sagt, hängt es mit der Caritas zusammen. Mhm. Wir sind ein Fachverband des Caritas-Verbands. Wir sind auch Mitglied im Caritas-Verband und haben ganz viele Verknüpfungen zum Verband selber, arbeiten auch ganz eng mit ihm zusammen. Aber wir sind eben ein eigenständiger Verein und das ist ganz wichtig, weil dieser Verein von Ehrenamtlichen geleitet wird. Ja, ich bin zwar Geschäftsführerin, aber ich bin de facto nur die rechte Hand von unserem ehrenamtlichen Vorstand. Okay. Und der Vorstand, der gibt eben vor, wo es hingeht. Und das wird eben von Ehrenamtlichen bestimmt. Und das ist im Caritas-Verband nicht so. Der wird von Hauptamtlichen geleitet.
Okay.
Und da werden natürlich trotzdem Ehrenamtliche sehr stark unterstützt. Aber diese Selbstbestimmung, diese Selbstvertretung von Ehrenamtlichen, die ist in unserem Verband sehr, sehr stark. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Elemente. Und was genau wir tun, ist, dass wir uns für Menschen in Not einsetzen. Das bedeutet konkret, wenn Menschen im Seniorenheim sind, da einsam sind oder wenn Personen auch älter werden und zu Hause Unterstützung brauchen, wenn Geflüchtete neu ins Land kommen oder Familien Nachwuchs bekommen, dann sind da Ehrenamtliche da, die sich in unserem Verein engagieren, die diese Menschen besuchen, begleiten, unterstützen. Genau.
Okay. Und du bist jetzt Geschäftsführerin, das heißt, du hast mehr so mit Papierkram zu tun oder hast du auch wirklich Ehrenamt, gehst du mit zu den Leuten raus oder wie können wir uns das so vorstellen?
Ja, nee, das ist schon eher die Papierkram-Seite, würde ich mal sagen. Also ich bin schon auch mit dem Thema Buchhaltung und Jahresabschluss beschäftigt und meine Kontakte sind nicht mit den Ehrenamtlichen direkt vor Ort. die dann die Besuche wirklich machen, auch mit den Bedürftigen, sondern tatsächlich hauptsächlich mit dem ehrenamtlichen Vorstand. Mhm. Wir haben noch einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Ja. Wir haben auch Gruppenleitungen, weil die Ehrenamtlichen, daher kommt dieses Konferenzen in also die Konferenzen sind sozusagen kleine Gruppen, ja, organisiert sind. Und also wir kommunizieren so ein bisschen eher mit dieser Metaebene, mhm, also mit den Ehrenamtlichen in Leitungsfunktionen. Das ist meine Aufgabe. Und die wiederum geben die Informationen weiter an die Ehrenamtlichen und auch andersrum. Mhm. Die spiegeln mir dann, was brauchen die Ehrenamtlichen gerade, die in den verschiedenen Regionen tätig sind und wie können wir die unterstützen.
Okay. Und du bist jetzt Geschäftsführerin für die Caritas-Konferenzen in Stuttgart, richtig? Das habe ich so richtig.
Genau, ja, also für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, ja, ist dieser Verband, genau, zuständig. Genau, es gibt einen Bundesverband, mhm, der ist für ganz Deutschland zuständig, ja, und da sind wir ein kleiner, okay, Teil von.
Kannst du ungefähr sagen, wie viele Menschen ihr habt, die sich ehrenamtlich bei euch engagieren? Gibt es die Zahl überhaupt oder ist das so eine, ja, irgendeine Zahl, aber ja, ich will keiner darüber sprechen.
Es ist schon so ein bisschen eine Schätzung, ja, weil wir de facto nicht ja, eben die einzelnen Mitgliedschaften, ja, haben, sondern dadurch, dass sie sich in diesen Gruppen engagieren. Mhm. Wir haben circa 250 Gruppen, mhm, und pro Gruppe engagieren sich im Schnitt 20 Personen, also sind, okay, das so 5000 Menschen in der Diözese. Und unsere Diözese, das ist Württemberg, mhm, also von, ja, von ganz oben Bad Mergentheim bis unten am Bodensee, ja, aber eben nicht der badische Teil von Baden-Württemberg.
Okay. Wow, das sind ja viele Menschen, die sich da quasi neben der Arbeit so dafür für einsetzen. Dieses Ehrenamt ist ja eine ziemlich tolle Sache. Ich weiß es selber, ich bin Junioren-Fußballtrainer, das ist alles Freizeit, was da halt so bei drauf geht. Wie siehst du eigentlich das Ehrenamt so geschätzt bei uns in Deutschland? Also jeder denkt, ja klar, Ehrenamt, das macht man total gerne, aber ist auch diese Wertschätzung von Seiten der Politik auch für Ehrenamt da? Merkst du das so ein bisschen?
Jein. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen ein schwieriges Thema aktuell, mhm, weil auf der einen Seite ganz viel Ehrenamt gefördert wird und auch gesagt wird, ihr seid unglaublich, mhm, wichtig für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ja. Aber andererseits werden dann regelmäßig Mittel gestrichen, um das Ehrenamt wirklich zu fördern. Mhm. Und ja, Ehrenamt arbeitet nicht für Geld, aber nicht umsonst, mhm, sondern das braucht finanzielle Unterstützung durch Hauptamtliche, mhm, wie mich, die da sind, ja, und schauen, was eben noch an Unterstützung gebraucht wird. Da sollten schon auch Fahrtkosten erstattet werden. Ehrenamtliche wollen nicht noch zusätzlich was drauflegen, wenn sie schon ihre, mhm, Zeit und ihre Energie investieren. Mhm. Also da braucht es eben ganz viel auch finanzielle Mittel. Mhm. Und da ist gerade wirklich, ja, die Einsparmaßnahmen in der Politik sind, ja, da nicht so unbedingt förderlich.
Ja, ja, so die letzten Äußerungen sind nicht gerade gut, was so soziale Ausgaben angeht. Das ist, ja, schön ist was anderes, sagen wir es mal so. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen fordern euch am meisten heraus? Du hast gerade schon so gesagt, so Menschen, die vielleicht so ein bisschen alleine sind, denen hilft man so ein bisschen. Gibt es da noch andere Themen, die bei euch ganz oben auf der Agenda stehen?
Ja, also Einsamkeit ist schon so mit das wichtigste Thema, um, mhm, das wir oder um das sich die Ehrenamtlichen kümmern und dass sie auch aktiv dann ja, bekämpfen vor, mhm, Ort. Aber natürlich gibt es auch andere, mhm, Themen, für die Menschen sich einsetzen. Ja. Also gerade das Thema Geflüchtete ist natürlich ein, mhm, wichtiges Thema. Sie zu integrieren, in die Gesellschaft einzubringen, Möglichkeiten zu eröffnen, mhm, dann auch ja, das Thema jungen Familien den Alltag erleichtern, mhm, Unterstützung im Alltag. Dann auch gibt es viel Nachbarschaftshilfe, Pflegehilfe für Menschen, die eben nicht mehr ihren Alltag allein bewältigen können. Mhm. Also ja, da gibt es eine Riesenlatte. Ne? Ja. Also das Thema Armut ist ja, auch eins, das ganz, ganz wichtig ist. Ja. Also wir haben auch im Caritasverband eine Initiative gegen Kinderarmut, mhm, weil man immer vergisst, dass in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut bedroht, mhm, ist. Und das zieht sich aber durch den Lebenslauf fort. Ne? Wir merken ja auch gerade, dass ältere Frauen oftmals dann auch in die Altersarmut, mhm, rutschen und da setzen wir uns natürlich auch ganz aktiv ein. Es gibt ganz viele Menschen, die sich in Tafelläden, in Secondhand-Läden an der Tafel selber engagieren, Obdachlose unterstützen. Also da ist auch ein riesiges Feld einfach, wo Menschen sich engagieren. Ja.
Kurz noch zum Thema Armut. Ich finde, es ist auch ein sehr großes Thema hier in Deutschland. Auch Kinderarmut ein sehr großes Thema. Aber wenn ich so in die Medien gucke, Zeitungen oder Fernsehen, da ist das eigentlich nur relativ selten irgendwie mal so ein Top-Thema. Hast du eine ungefähre Ahnung, warum das so ist? Warum so ein großes Thema vergleichsweise wenig vorkommt?
Ich kann es dir nicht sagen.
Okay.
Nee, also es ist...
Nee. Weil ich finde es eigentlich ein super großes Thema, schwieriges Thema. Ja. Und ich finde, es wird in Deutschland einfach zu wenig adressiert. Es ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, man könnte da mehr darauf aufmerksam machen, dass es auch so ein bisschen in der Gesellschaft ankommt, weil Armut ist ein großes Thema hier bei uns.
Ja, ja, definitiv. Also setzen wir uns auf jeden Fall für ein, aber ich kann dir jetzt die Gründe nicht sagen, woran es liegt.
Gut, vielleicht muss ich da mal bei Markus Lanz fragen oder so. Der hat ja, glaube ich, diese Talkrunde irgendwie einmal die Woche. eure Organisation, ich meine, ihr habt da 5000 Menschen, die da mithelfen. Ihr habt auch Grenzen. Ja, man könnte ja sagen, ey, wir können einfach nicht mehr. Wir sind zwar viel, aber irgendwann ist auch Schluss. Gibt es da für euch auch Grenzen so strukturell, wo ihr sagt, sorry, wir können da leider nicht mehr machen?
Ja, also wir können nicht alles gleichzeitig machen. Ne? Also und deswegen ist es auch schön, dass es in Deutschland so eine bunte Engagementlandschaft gibt. Ne? Es gibt die Aktion Hoffnung, die sich gerade um das Thema Kleidung kümmert und da versucht, die wieder aufzubereiten und vielleicht auch zu verteilen, die in Secondhand-Läden wieder dazugeben. Es gibt die Tafeln, die da ein Stück weit Hunger bekämpfen. Mhm. Es gibt viele Supermärkte, die Lebensmittel zur Verfügung stellen. Ne? Also wir können nicht alles machen. Menschen wollen selbstbestimmt wählen, was sie machen. Und es soll auch nach wie vor immer Spaß machen. Mhm. Ne? Ehrenamt ist natürlich auch zu einem gewissen Maße eine Verpflichtung. Mhm. Und gerade wenn man so eine Leitungsfunktion eingeht und sagt, hey, ich bin jetzt hier in diesem ehrenamtlichen Vorstand oder ich bin jetzt hier in der Leitungsfunktion, dann hat das natürlich auch bestimmte Aufgaben, die einfach da mit sich kommen. Aber das Wichtigste ist, dass Menschen wissen, dass sie jederzeit Nein sagen können und sagen, nee, ich merke gerade, mir wird es zu viel, hier ist Belastung da. Schwieriges Thema gerade in der katholischen Kirche, natürlich auch das Thema Missbrauch. Mhm. Da kommen ab und zu schon Erfahrungen hoch, auch aus der Kindheit oder aus Erfahrungen, Erzählungen im Umgang mit älteren Menschen, wo auch mal Grenzen erreicht sind. Und da muss man ganz klar die Gefühle der Ehrenamtlichen respektieren und auch wertschätzen und dann nicht sagen, ja, aber mach doch das noch und du könntest doch noch mal. Und ach ja, du hast doch eh schon da Erfahrung, kannst du nicht das noch machen? Also da muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil sonst verbrennt man die Leute und erreicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte.
Okay. Du hast gerade die Kirche angesprochen, die ist ja gesellschaftlich, medial etwas unter Druck. Begegnet dir das auch so im Alltag? Du hast gerade schon gesagt, mit Ehrenamtlichen, die sagen, ich kann das jetzt nicht mehr. Aber auch gibt es auch weitere Beispiele so im Alltag, wo es da so, ja, ich will nicht sagen Probleme kommt, aber es so Differenzen kommen kann, gerade mit im Bezug auf Kirche?
Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Also wir erleben, dass wenn wir irgendwo hingehen und sagen, hey, wir sind da, wir können euch das und das bieten oder wir wollen das und das tun, wir sind von der Kirche, dass man zum einen erstmal ist Kirche trotzdem ja noch ein sehr bekanntes Ding. Ja. Und wir sind auch direkt von Kirchensteuern finanziert, also wir Hauptamtlichen zumindest. Und dadurch wird es meistens sehr wertgeschätzt, wenn wir kommen. Also wir erleben wirklich, ja, also ich habe es persönlich jetzt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, was, ihr kommt von der katholischen Kirche? Nee, das geht gar nicht. ihr müsst sofort wieder gehen. Also wirklich ganz im Gegenteil, wir erleben da nach wie vor sehr viel Wertschätzung. Und eher so in der Richtung, ja, es gibt ja auch positive Teile an der katholischen Kirche und das ist eben gerade die karitative Arbeit. Und von daher haben wir da eigentlich überwiegend positive Erfahrungen.
Ja. Ich muss mal kurz zurückkommen auf eure ehrenamtlichen Menschen, die da mithelfen. Sind das vornehmlich ältere Menschen oder gibt es auch junge Menschen, Jugendliche, die sagen, ey, voll geil, nach der Schule helfe ich noch der Caritas ein bisschen Essen ausfahren oder so? Wie ist da so der Altersdurchschnitt? Wenn es das überhaupt gibt.
Also Ja, doch, gibt es auf jeden Fall. Und der ist tatsächlich eher höher. Bei uns jetzt gerade in diesem karitativen Engagement, das gerade so eben diese Besuchsdienste, Hilfe für Menschen in Not berücksichtigt. Natürlich gibt es auch die Young Caritas, okay. Das sind dann natürlich junge Menschen, die sich engagieren. Aber jetzt konkret in unserem Verband, also Caritas-Konferenzen, sind es tatsächlich eher ältere Menschen, die dann nochmal eben sich auch nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben nochmal intensiv dafür Zeit nehmen, andere Menschen zu unterstützen und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie lange gearbeitet oder ich habe mich lange um Familie gekümmert und jetzt habe ich echt viel Zeit und habe auch Lust drauf, andere Menschen zu unterstützen. Und daher ist der Altersdurchschnitt eher höher.
Okay, ja. Okay, ja. Aber wie gesagt, ist ja ganz toll, dass es solche Menschen gibt, die das echt machen, so nach Feierabend oder noch nach dem Ruhestand noch etwas Gutes tun. Ich glaube, ohne die würde sie, glaube ich, ganz anders aussehen.
Ja, und da ist gerade auch aktuell eine ziemlich große Chance, weil es gibt ja diese bekannte Babyboomer-Generation, die jetzt in Rente geht. Es sind einfach unglaublich viele Menschen, wo viele sich schon überlegen, wie geht es jetzt irgendwie nach meinem Berufsaustritt weiter? Wo kann ich mich noch einbringen? Und da ist so ein Ehrenamt eine tolle
Sache. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar, cool. Was motiviert dich eigentlich so ganz persönlich weiterzumachen, wenn es mal auch so richtig anstrengend wird? Wenn von allen Seiten irgendwas kommt, Podcast-Anfragen, das ist ja das Lästigste, was es überhaupt gibt, aber wie behältst du denn da so die Ruhe? Es ist auch ein wichtiger Posten, den du da bekleidest.
Wie behalte ich die Ruhe? ja, also erstmal, ich mache auch mein Handy aus. Also ich bin nicht immer erreichbar. Ich habe Wochenenden und ich habe Urlaub und ich habe auch Feierabend und da reagiere ich auch nicht auf E-Mails. Also ich bin keine Ärztin, ich operiere nicht am offenen Herzen, sage ich manchmal. Ja. Und wenn dann Ehrenamtliche mal 2 Tage auf eine Antwort von mir warten müssen, dann tut mir es zwar leid, aber im Normalfall nimmt mir das keiner übel. Und es reicht dann auch noch, wenn ich die Antwort nachschiebe oder dann anrufe und sage, hey, sorry, ich war jetzt nicht da. Also das ist ganz wichtig. Außerdem habe ich noch einen Nebenjob. Ich bin Yogalehrerin und habe da einfach auch einen Ausgleich. Ja. Also natürlich ist es auch ein Job, ne? Also ich unterrichte auch und bin da natürlich auch unter Adrenalin, aber es bringt mich trotzdem runter und zum Yoga gehört ja auch als großer Teil die Meditation und das ist schon ein Bereich, wo mich einfach dann wieder auch runterbringt und irgendwie so aus dem Alltag wieder rauszieht. Ja. Ja.
Aber es ist auch ein schöner Ausgleich, also mit Yoga, also auch wenn man Lehrerin ist, ich glaube, es kann auch manchmal ein bisschen stressig sein, wenn man die heißt das Figur oder die Position nicht so richtig schafft, wie man das will, wenn man ein bisschen nachhelfen muss vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass es eine ganz tolle Auszeit ist. Ich meine, du machst ja bestimmt auch Yoga, jetzt nicht nur als Lehrerin, auch für dich selber machst du es ja bestimmt auch irgendwie. Ne?
Ja, genau. Und es gibt auch einfach Energie, wenn man sieht, dass Leute sich freuen und irgendwie da wirklich aus dieser Yogastunde rausgehen und vorher total gestresst waren und dann hinterher doch irgendwie mit einem Lächeln rausgehen. Ja. Also ja, voll cool. Das gibt einem auch immer was zurück.
Wir schreiben das Jahr 2035 und du blickst jetzt mal so die letzten 10 Jahre zurück. Was würdest du gerne über deine Zeit bei der Caritas-Konferenz sagen können? Puh.
ja, ganz, ganz einfache Frage. Also weswegen ich den Job angefangen habe, ist, weil ich das Leben von Menschen ein Stückchen besser machen möchte. Und so dieses Thema Wirksamkeit, dass ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich irgendwie was erreicht, jemand unterstützt, jemand vor Armut bewahrt, jemand vor Einsamkeit bewahrt. Das ist das, wo ich denke, ja, da möchte ich dann wirklich, ich weiß nicht, wie man das messen kann, aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich da jemand erreicht habe mit meiner Arbeit. Ja. Und das ist schon, wäre mir schon sehr wichtig.
Sehr schön, sehr schön. Abschlussfrage wäre jetzt, welchen Satz würdest du jungen Menschen mitgeben, die überlegen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Die überlegen, ja, soll ich nicht? Könntest du denen noch den letzten Schubs irgendwie geben, dass sie das dann doch machen? Irgendwie ist eine Motivationsspeech oder so.
Ja, also zum einen ist es natürlich unglaublich gut für den Lebenslauf und man kriegt damit jede Position, die man sich so erträumt.
Ja, das ist das Wichtigste.
Aber zum anderen unterschätzt man oft, wie viel einem das auch zurückgeben kann. Also dieses Gefühl, vielleicht auch gemeinsam in der Gruppe aktiv zu werden, Und ein Lächeln zurückzubekommen oder wirklich ein strahlendes Kindergesicht, das, dem man vielleicht irgendwie ein Stück weit aus der Armut geholfen hat oder eine einsame Person, wo man merkt, hey, ich habe wirklich eine Beziehung zu der Person aufgebaut und ich habe wirklich einen positiven Einfluss auf deren Leben gehabt. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr viel wert und unbezahlbar. Und ich glaube, da kann fast keiner Nein sagen.
Danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen, liebe Anna, außer dass ich mich für deine Zeit bedanke. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt mit dir und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Super, vielen Dank an alle da draußen. Also ehrenamtlich engagieren bringt etwas, auch für den Lebenslauf, aber auch für sich selber kann man da was machen, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.